Ihr bekommt nur Prediger mit P von uns, scheinbar, habe ich gerade gelernt. Also mein Name ist Paul, ich freue mich total hier zu sein. Ich war ein paar Mal schon hier im Laufe meines Lebens, ich bin schon 40 Jahre alt. Die Hilde kenne ich schon seit über 20 Jahren, das weiß sie vielleicht gar nicht. Noch von MKJ, ja, ich weiß nicht, falls euch das was sagt. Da war ich 1997 wahrscheinlich zum ersten Mal hier in Koblenz und ich glaube, sie hat sich damals schon rührend um uns gekümmert als Jugendliche. Und so habe ich mich heute auch gut bekümmert gefühlt, genau. Also ich bin 40 Jahre alt, wenn ich erzähle drei Fakten, die du über mich wissen willst, die fangen alle mit P an, weil P ist mein Lieblingsbuchstabe. Ich heiße sogar Paul Philipp, nochmal mit P. Das Erste, was ich bin ein Papa von drei Kindern. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, auch von meiner Frau Sabine. Da oben links seht ihr die Skala, sie ist 11 Jahre, Lilly ist 8 Jahre und unten der kleine Tom wird 3 an Silvester. Und ich dachte, als Erstes stelle ich euch die 4 wichtigsten Personen in meinem Leben vor. Als Zweites, es gibt ja immer verschiedene Bereiche, wo du in deinem Leben unterwegs bist. Ich bin Physiker, das schreibt man auch mit P, kann man auch mit F, glaube ich, mittlerweile schreiben, aber das sieht ziemlich schlimm aus und arbeite als Projektleiter in einer Firma in Wiesbaden und bin ehrenamtlich, das ist das dritte P, als Pastor bei uns in der Kirche dabei, Tore zu unterstützen. Ich kümmere mich vor allem um den Bereich, der sich um die Leute in der Kirche kümmert, mit den kleinen Gruppen, mit den verschiedenen Kursen, die wir anbieten, wie wir helfen Leuten reinzufinden. Da kannst du auch noch ein P dran schreiben. Bei uns werden viele Sachen auf Englisch, das ist dann der Bereich People. Also du siehst, mein Leben dreht sich um Ps. Ja, wenn du noch mehr gute Worte mit P kennst, dann kannst du sie mir gerne nachher verraten. Und heute ist wirklich mein Gebet, dass du mit mehr Mut nach Hause gehst, als du gekommen bist. Ich glaube, Gott hat etwas mitgebracht, um dich zu ermutigen, um dir etwas zu zeigen über dich, wie er dich benutzen will, benutzen darf, und ich glaube, du bekommst echte Kraft heute, wenn du nach Hause gehst. Und ich freue mich so sehr auch über die Ehre, dass Pastor Frank und Ramona euch mir anvertraut haben. Ich schätze das als ein großes Privileg ein und ich bewundere die beiden, ehrlich gesagt, so sehr, weil ich kenne sie auch schon ziemlich lange, als wir damals als Basis noch als Jugendgruppe uns im BFP geworben haben, da war der Frank schon ein großer Fan von uns, hat uns geholfen, und ich bewundere das so sehr, sein Herz, seine Lernbereitschaft auch, viele Sachen nochmal neu zu nehmen, nochmal neu anzugehen, und tatsächlich sogar phasenweise habe ich gemerkt, hat er sich ausgestreckt, von jüngeren Leuten zu lernen, wo er doch eigentlich so viel mehr hätte sagen können. Ich habe ihn in manchen Kreisen erlebt, wo ich gemerkt habe, wow, weißt du, manche Predigt von ihm, die hat mein Leben so berührt, und jetzt habe ich gemerkt, was für ein Demut, was für ein Schritt zu sagen, hey, ich will nochmal neu lernen, weil mein Herz dafür brennt, Leute für Jesus zu gewinnen. Und deswegen, hey, wenn ihr ihn das nächste Mal seht, die beiden, dann dankt ihnen doch einfach für das, was Gott tut, für das, dass sie sich benutzen lassen, weil manchmal ist so eine Gemeinde zu leiten echt keine so einfache Aufgabe, aber sie tun es mit Herz, und ihr Herz brennt so sehr dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen, und das ist der Hammer. Genau. Jetzt habe ich ein bisschen was von mir erzählt, und oft, wenn man sich so vorstellt, da versucht man so die besten Seiten rauszukehren. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, vielleicht warst du schon mal in einem Vorstellungsgespräch, aber eigentlich bin ich heute da, um euch was zu gestehen. Ich habe zwar versucht, mich so gut anzuziehen, wie es geht, ja, das ist schon relativ viel normal, ich habe extra ein Hemd für euch angezogen zum Beispiel, ja, aber trotzdem muss ich euch gestehen, ich wäre manchmal gerne anders. In vielen Situationen. In manchen Situationen wünsche ich mir, hey, da bin ich echt unzufrieden mit mir. Und da sehe ich darauf, und ich habe dir diese Bereiche, und wahrscheinlich hast du 3 ähnliche Bereiche in deinem Leben. Du hast wahrscheinlich eine Familie oder enge Beziehungen. Du hast wahrscheinlich irgendeinen Job, und du hast wahrscheinlich, und das hoffe ich, einen Platz in deiner Kirche, wo du dienst. Und in manchen Wochen läuft die Sache ganz gut, ja, da kriege ich das ganz gut hin ausbalanciert. In manchen Wochen denke ich an jeder Stelle, wow, da bin ich jetzt nicht der Richtige gewesen, da habe ich zu wenig mitgebracht, da hätte ich besser sein können. Und dann, das Schlimmste, was dann passiert, dann denkst du, hey, dann schaue ich auf jemand anders, gerade in der Situation, und denke, ich wäre gerne lieber so. Zum Beispiel, ich habe hingeschrieben, manche Sätze, so wäre ich gerne auch, so diszipliniert. Weißt du, dann siehst du Leute, du denkst, hey, ich hatte mir vorgenommen, in dieser Woche jeden Tag mit Gott zu beginnen, und du schaffst es am Montag schon nicht. Und dann triffst du jemanden und er erzählt dir, was für eine gute, dann denkst du, was für eine gute Zeit er mit Gott hatte. Und du denkst, ich wäre gerne auch so diszipliniert. Ich wäre gerne auch so stetig. Ich bin kein so ein stetiger Mensch. Ich folge gerne da, wo was passiert, da bin ich. Aber dann merke ich, manchmal lasse ich dann was anderes fallen dafür. Ich wäre gerne manchmal auch so überzeugt wie Leute. Wenn ihr Pastor Tore schon mal getroffen hat, wenn er etwas gefangen hat, er ist davon überzeugt. Und ich bin manchmal so leicht, meine Überzeugung einzutauschen, wenn ich mir unsicher werde. Und dann denke ich, Paul, das ist nicht gut. Ich wäre manchmal gerne so mutig, so voller Glauben wie jemand anders. Ich wäre manchmal so ordentlich, so gerne wie meine Frau. Ich bin eher für den kreativen Part zuständig und die Spontanität in unserer Ehe, während sie dafür sorgt, dass die Sachen auch passieren. Ja? Aber trotzdem auch andere um mich herum, Arbeitskollegen oder bei uns andere Leiter, da merke ich, oh, ich wäre gerne auch so ordentlich. Ich kriege das nicht hin. Ich wäre gerne so organisiert. Ich wäre gerne so kreativ wie manch andere, die entweder musikalisch oder irgendwas mit ihren Händen machen können, wo ich einfach total überfordert mit bin. Ich wäre gerne manchmal auch so ein toller Papa wie manch andere. Kennst du das? Wer hat Instagram von euch oder Facebook und liest das? Da werden immer so die Highlights gepostet und manchmal denke ich, ein Freund von mir, der hat zuletzt gepostet, was er für ein 3-4-Gänge-Mehl-Mahl mit seinen Kindern gemacht hat. Und ich habe gedacht, wow, ich wäre gerne auch so ein Papa. Ich habe heute Morgen bis um 10 im Bett gelegen. Und oder manchmal denke ich auch, ich wäre gerne so strategisch wie manche meiner Freunde, die eine Situation erkennen, analysieren und genau wissen, was zu tun ist. Während ich eher auf dem Weg oft unterwegs bin, ich probiere mal aus und finde beim Tun vielleicht den richtigen Weg. Und als letztes, ich wäre gerne, gerade im Pastoralen, ich wäre gerne manchmal so einfühlsam, so empathisch wie manch andere Person. Ich würde gerne so gute Gespräche führen können, ein Herz aufschließen können, auf Gott hinweisen können. Und ich merke manchmal, das war nichts. Und als letztes, das habe ich heute aber geschafft, ich wäre gerne so pünktlich wie manch andere Person. Heute war ich gut da, aber die Autobahn hatte Gnade mit mir. Ich weiß nicht, was würdest du einsetzen? Ich wäre gerne so. Vielleicht hast du einen Punkt, den du, das ist jetzt der mutige Teil von dir, deinem Nachbar verrätst, sagst, hey, ich wäre gerne so, ein Punkt. Könnt ihr kurz drüber nachdenken? Ich trinke mal einen Schluck gerade. Ich glaube, so geht es uns doch allen. Wir sind manchmal unzufrieden damit, mit dem, was wir sind, mit dem, was wir haben. Und ich glaube, an manchen Stellen im Leben ist es überhaupt nicht schlecht, unzufrieden zu sein und sich auszustrecken nach dem, was uns fehlt. Aber ich glaube, an vielen Stellen, wenn wir das auf Dauer tun, ist es etwas, was uns zerstört und kaputt macht. Weil Gott hat dir etwas gegeben und er möchte, dass du anfängst, damit unterwegs zu sein, das auszubauen vor allem und nicht immer die ganze Zeit dir Gedanken zu machen über das, was du nicht hast. Im Frühjahr diesen Jahres war ich auf einer kleinen Veranstaltung und hatte die Herausforderung, darüber zu sprechen, was mich geistlich gesund hält, so auf Dauer. Und mir sind nichts, dir fallen dann ganz viele Sachen ein, die du weißt, die alle gut sind, die du tun solltest und so weiter. Und mir ist dieser Punkt so sehr hineingekommen und ich habe gemerkt, hey, wenn ich anfange, mich zu vergleichen, dann vergiftet das so viel, was ich eigentlich tun kann. Dann kann ich meine Fehler sehen und höre auf, in meinen Stärken weiter zu tun, nur weil ich anfange, mich zu vergleichen. Und wenn du heute einen Satz mitnimmst, dann würde ich dir einfach sagen, hör auf, dich zu vergleichen. Hör auf, dich zu vergleichen. Und ich will heute Morgen über eine Bibelstelle sprechen, in der Paulus in Römer 9 an die Gemeinde in Rom schreibt, weil ich glaube, sie hatten genau dieses Problem an dieser Stelle. Ich lese sie euch mal vor. Römer 9, Vers 20. Was denkst du, wer du bist? Du bist doch nur ein Mensch und willst dich mit Gott streiten. Sag das Geschaffene etwa zu seinem Schöpfer, warum hast du mich so gemacht? Das ist der Vergleich. Wenn wir uns vergleichen, dann ist die Frage oft, warum hast du mich so gemacht und nicht so wie der zum Beispiel? Weil oft ist es nicht abstrakt, sondern wir haben ja meistens etwas, mit dem wir uns vergleichen. Warum hast du mich so gemacht? Vers 21, wenn ein Töpfer Gefäße aus Ton formt, hat er dann nicht das Recht, aus demselben Klumpenton ein Gefäß für besondere Anlässe und ein anderes für den gewöhnlichen Gebrauch herzustellen? Erstmal nur eine Frage, die wird rhetorisch hier gestellt und da jetzt gar nicht beantwortet. Paulus malt hier ein Bild, über was ich heute sprechen möchte, weil ich glaube, dass es uns wirklich sehr ermutigt. Und er malt auf diese Frage hin, warum bin ich so gemacht? Warum, was ist da los? Malt er das Bild von einem Gefäß. Und ich finde, dieses Wort Gefäß ist irgendwie so ein bisschen, ich habe lange gesucht nach Möglichkeiten, es ein bisschen besser auszudrücken, weil wann hast du zuletzt zu jemandem mal gesagt, bitte gib mir mal ein Gefäß? Also in meinem Wortschatz kommt das nicht so vor und deswegen habe ich versucht, es ist eher was Behälter, könntest du sagen. Das ist aber auch ein bisschen sperrig. Du könntest sagen, einfach, ich glaube, das ist eine sehr gute Übersetzung, Verpackung. Oder heute will ich es ein bisschen spezifischer, weil ich viel darüber sprechen will, über Verpackungen, die Flüssigkeiten verpacken. Deswegen werde ich sprechen über Becher. Da lacht ihr jetzt drüber, aber, und deswegen habe ich die Predigt genannt, nur ein Becher, Fragezeichen, oder? Statt nur ein Gefäß, kannst du auch einsetzen, für, wenn das in deinem Wortschatz vorkommt, nur ein Becher. Und ich glaube, diese Bibelstelle sagt uns so viel darüber aus, dass wir einfach nur gemacht sind, etwas zu halten, zu empfangen, zu verwahren vielleicht eine Zeit und ein Becher am Ende wieder auszuschütten, auszuteilen. Und wir können darin so viel sehen. Diese Frage, wenn du in der Bibelstelle weitergehst, warum hast du mich so gemacht, die wird gar nicht beantwortet. Paulus setzt ein Bild dagegen und sagt, wir sind als Gefäße, als Verpackungen, als Becher geschaffen. Und die Frage, die daraus kommt, ist, wozu? Jeder Becher, jeder Container, jeder Behälter, jede Verpackung hat eine Funktion. Und deswegen ist die Frage, oft stellen wir die Frage, warum bin ich so? Ich glaube, oft müssten wir uns fragen, wozu oder wofür bin ich gemacht? Und das Wichtigste am Anfang, von dem er ausgeht, sagt, du bist kein Fehler. Egal wie dein Gefäß oder dein Becher aussieht, ich habe ein paar Becher mal mitgebracht und ich habe extra, ich weiß, Plastikbecher sind überhaupt nicht mehr in heute. Also, aber ihr hattet auch tatsächlich gar keine Pappbecher, gell? Ich habe einfach mal ein paar Becher mitgebracht. Und du siehst, es gibt große Becher, die durchsichtig sind, weiße Becher. Und es gibt auch ganz kleine Becher, die durchsichtig sind. Und oft fragen wir uns, warum bin ich nicht das, wenn ich das bin? Manchmal fragt sich aber vielleicht der, warum der fühlt sich, wenn er nicht gut unterwegs ist, immer nur so voll und der andere wäre schon längst voll. Und der, wisst ihr, die Frage geht so oft in beide Richtungen und Gott sagt erstmal dazu, so wie du gemacht bist, bist du gemacht. Da brauchst du, ob du groß oder klein bist, da brauchst du keine Anklage haben. Und das Vergleichen von dem Kleinen mit dem Großen oder von dem Durchsichtigen mit dem, von dem man nicht erkennt, was drin ist, bringt erstmal gar nicht weiter. Ich glaube, und in Jesaja schreibt in ein paar Kapiteln davon, ich will jetzt nur eine Stelle aus Jesaja 45, Vers 9 vorlesen, da schreibt er, denen, die im Streit mit ihrem Schöpfer leben, wird es schlimm ergehen. Sind sie doch nur eine unter den vielen Tonscherben, streitet der Lehm mit dem, der ihn formt und sagt, was machst du? Schreit der Topf, du hast zwei linke Hände oder du bist ungeschickt? Oft legen wir unsere ganze Energie daran, zu verhandeln, warum wir so sind und fragen, hey, du hast einen Fehler gemacht. Ich wäre viel besser in andere Becher, eine andere Verpackung, ein anderes Gefäß geworden und so viel Energie fließt darin. In Jesaja 29, 16 schreibt er, und das Gefäß zu dem, der es gemacht, er versteht es nicht. Wir klagen ihn oft an und sagen, du hast es nicht richtig gemacht. Statt ihm zu vertrauen, und die Bibel ist so klar darin, er hat uns geschaffen, er hat uns, und das ist stark an diesem Tongefäß, er hat uns geformt mit seinen Händen. Da ist ein Prozess drin, nicht wie so bei einem spritzgegossenen Plastikbecher. Aber ich glaube, es ist ein Prozess drin und Gott hat keinen Fehler gemacht, wie er dich gemacht hat. Diese Frage bringt uns so wenig oft weiter, weil ich glaube, wir sind das Werk Gottes, wir sind der Ton, du bist der Töpfer und wir sind das Werk deiner Hand. Und daraus spricht einfach der Satz, du bist gut gemacht. Hey, und wenn du daran Zweifel hast, dann will ich dich ermutigen, das herauszufinden. Weil ich glaube, Gott ist es so wichtig, dir zu zeigen, dass du gut gemacht bist und dass du ein gutes Werk bist. Und weil ich will heute darüber sprechen, was jetzt dieser Becher bedeutet, der du bist. Für was ist der gemacht? Was ist sein Zweck? Ein Zweck von einem Becher ist relativ einfach. Da muss man etwas reintun. Am besten bleibt es dann einen Moment drin. Er schützt es vielleicht auch. Es gibt auch Becher mit Deckel, auch Isolationsbecher, die halten dann die Temperatur. Aber dann ist letztlich der Zweck von diesem Behälter, das, was drin ist, wieder auszuschütten oder jemand zum Trinken zu geben oder weiterzugeben. Und nicht es darin Wochen und Jahre lang zu behalten. Und wisst ihr, wir sind gemacht und Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 7, doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Gott hat uns einen Schatz gegeben, den er dort hineinfüllen will, in unseren zerbrechlichen Körper. Und ich glaube, dass er in manchen von uns unterschiedliche Dinge hineinfüllen will. Und manches passt besser in deinen Becher als in andere. Und Paulus schreibt an Timotheus über das, was er empfangen hat, was sein Maß ist, weiterzugeben, was sein Inhalt ist. Er schreibt, Gott hat mich gesandt, um den Menschen von dem Leben zu erzählen, das der Glaube an Jesus Christus verspricht. Sein Schatz ist die Botschaft der Errettung durch Jesus Christus. Sein Schatz ist eine Hoffnung, die er in sich trägt, die er weitergeben muss, die aus ihm strahlt, von einem Leben der Hoffnung, von einem Gott, der uns liebt, der uns nicht auf dieser Erde allein gelassen hat und leere Becher gegeben hat, sondern der eine Hoffnung hat, die wiederherstellen kann. Das ist der Schatz, den Paulus immer wieder in sein Herz und sein ganzes Leben brennt davon zu füllen und auszuteilen, zu füllen und auszuteilen. Und ich glaube, so sind wir gemacht, weil wenn wir unsere Becher die ganze Zeit leer in der Ecke stehen lassen und keinen Schatz haben, der uns füllt, dann wird uns unser Leben nutzlos vorkommen und wir werden uns mehr und mehr Gedanken darüber machen, wie unser Becher eigentlich aussieht und warum er nicht so aussieht wie der von dem anderen. Anstatt in das Leben zu finden, was Gott für uns hat, was darin besteht, den Schatz, den er für uns hat, in uns zu füllen und dann Möglichkeit zu suchen, ihn weiterzugeben. Ich glaube, das ist unsere Bestimmung, ist hauptsächlich ein gutes Gefäß zu sein, eine gute Verpackung zu sein für den Schatz, den Gott in dein Leben hineinlegen will. Und das Gute ist, ich will jetzt die Predigt dazu verwenden, dir zu zeigen, was wir tun können, um so ein Gefäß, so ein Becher, so eine gute Verpackung zu werden. Ihr habt vielleicht gedacht, ich komme mit einer sehr, sehr komplizierten, tiefen Botschaft, aber sie ist ganz einfach. Die könnt ihr auch in der Kinderkirche direkt predigen. Danach könnt ihr Becher mit rübernehmen. Und wir merken ich habe eine Bibelstelle jetzt aus dem 2. Timotheusbrief. Das ist die Stelle, das ist sowas wie der Abschiedsbrief von Paulus an Timotheus, der sein Azubi war, an den gibt er viel Verantwortung weiter. Und du merkst in diesem Brief, er versucht alles, was ihm so auf dem Herzen liegt, nochmal zusammenzupacken und ihm weiterzugeben. Und wie ein Brief über sein Vermächtnis, über das, was ihm wichtig ist. Und er schreibt an ihn, und er benutzt dieses Bild, das Bild mit diesen Gefäßen und taucht öfter in der Bibel auf. Ich habe es schon im Alten Testament eben gesagt, aber hier auch wieder. Und er schreibt in 2. Timotheus 2, Vers 20, in einem wohlhabenden Haus gibt es Gefäße aus Gold und Silber und andere aus Holz und Ton. Die teuren Gefäße werden für besondere Anlässe benutzt, die preiswerteren dagegen für das tägliche Leben. Und er schreibt über einen Konflikt, das kommt jetzt in dem zweiten, wer sich von solchen Menschen fernhält, wird wie eins der teuren Gefäße sein, rein, nützlich für den Hausherrn, geeignet für alles, was gut ist. In Vers 21 hat er so einen Einschub, er spricht darüber, dass dort bestimmte Menschen sind, mit denen Timotheus, wo er aufpassen soll, weil sie etwas in ihn hineinlegen, ihn beschädigen können und ihn abhalten können von dem, was Paulus ihm als Auftrag gegeben hat. Aber ich finde, dieses Bild, Paulus ist sich so darüber klar, dass die Gefäße einfach total unterschiedlich aussehen und manche auch für total unterschiedliche Zwecke geeignet sind. Timotheus kam sich oft zu jung vor in dem, was er getan hat. Er hatte auch ein Ich bin zu. Ich wäre gerne lieber so weise wie Paulus, so voller Kraft und Autorität und Salbung wie Paulus. Ich glaube, er hat sich oft nicht so gefühlt, aber Paulus hat es in ihm gesehen und er hat gesagt, finde heraus, was dein Gefäß ist und was Gott in dich hineingelegt hat. Paulus sieht in ihm das, dieses Gefäß, diese Verpackung, diesen Becher, den Gott benutzen will, um die Welt zu verändern. Und letztlich sitzen wir hier, weil Timotheus ein Stück weit das ergriffen hat, was Paulus ihm weitergegeben hat, weil er die Kirche weitergebaut hat. Und ich will dir 4 Schritte geben heute, wie du zu dem besten Becher werden kannst, zu dem besten Gefäß, den Gott schon in dir sieht. Das erste ist ganz einfach, oder die ersten 2 Schritte sind relativ einfach, wir denken aber, sie sind schwer. Der erste Schritt ist, werde heil. Lass dich wieder herstellen. Weißt du, ich glaube, wir werden geboren als Menschen mit einem noch kleinen Gefäß, was in Ordnung ist, was Liebe von seinen Eltern aufnehmen kann. Und Kinder geben das auch wieder raus. Mein kleiner Sohn, ich merke, er ist ein fröhlicher Kerl. Er bekommt viel Liebe von uns, von seinen Schwestern und er teilt es auch gerne wieder aus. Und ein Lächeln von ihm belohnt so viel, auch wenn zwischendurch noch andere Phasen sind. Aber hey, ich glaube, das ist so wichtig. Aber wir leben in einer Welt, die nicht mehr in Ordnung ist und die nicht mehr in dem Zustand ist, wie Gott sie sich ausgedacht hat. Deswegen sieht unser Becher meistens nicht mehr so makellos aus, wenn du einige Jahre in dieser Welt unterwegs bist, unterwegs warst. Manche von unseren Bechern, und vergib mir das, sehen eher so aus. Wir sind durch manche Situationen in unserem Leben gegangen und manche sind von uns willentlich zerstört worden. Bei manchen haben sich Risse über die Zeit gebildet. Und wir schauen auf unser Leben und das macht dann das Vergleichen auch so schwer und sehen einen Becher, der kaum noch irgendwas tauglich ist. Aber weißt du, da fängt das Wunder an. Jesus kam in diese Welt, um dich als erstes wieder zusammenzusetzen. Und das Gute ist, was bei so einem Plastikbecher ist es noch viel besser. Hier kann man kaum was machen. Aber wenn wir unser Leben in seine Hände legen, dann bekommen wir nicht nur ein paar Pflaster, sondern wir bekommen ein neues Leben. Das Erste, wenn du herausfinden willst, wozu du gemacht bist und mehr zu dem werden willst, was Gott für dich hat, dann darfst du das annehmen, was Jesus für dich getan hat und dein Leben wiederherstellen lassen. Und er verleiht dir ein neues Gefäß. Ganz neu. Alles zusammen. Du wirst an manchen Stellen, das ist mit den Plastikbechern ein bisschen, du wirst an manchen Stellen noch erkennen, was ursprünglich hier war. Aber dieses Gefäß ist wiederhergestellt. Weißt du, ein Gefäß oder ein Becher kann seinen Zweck nur erfüllen, wenn die Sachen nicht direkt rauslaufen, die Gott reinschüttet. Und ich will dich so ermutigen. Manchmal sind wir nämlich dabei und wir versuchen immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr in uns reinzufüllen und merken gar nicht, dass dort Stellen sind, wo es direkt wieder rausläuft. Und wir gar nicht genügend Schätze in uns sammeln können, dass wir aufgerichtet werden und sie bewusst austeilen können, bewusst weitergeben können. Deswegen, ich will dich so ermutigen. Und weißt du, manchmal stellst du auch fest, weil wenn wir anfangen, in unserem Leben zu wachsen und Gott unseren Becher füllt, dann tut er das von unten nach oben. Und manchmal merken wir, hier oben ist noch ein Loch. Je weiter du kommst. Hey, und es ist kein Problem, ich will dich ermutigen, die meisten Löcher in meinem Leben wurden gepflegt dadurch, dass ich mich getraut habe, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Sie gebeten habe, mir Gottes Perspektive zu zeigen, mit ihnen zusammen zu Jesus zu kommen. Weißt du, die meisten Löcher in meinem Leben wurden nicht gepflegt von mir alleine und Jesus. Ich glaube, die erste Entscheidung ist, er stellt uns wieder her und wir bekommen ein neues Gefäß. Aber immer wieder reißen Löcher doch hinein und wir brauchen einander, damit wir wiederhergestellt werden und das fassen können, was Gott für mich hat. Das ist diese, aus der Bibelstelle 2. Timotheus 2,20 schreibt, der, wer sich, die teuren Gefäße sollen sein, erstens rein. Und das ist, rein bedeutet heilig. Und heilig hat zwei Facetten. Das eine ist heilig vollkommen wiederhergestellt. Das ist der erste Schritt, was ich gesagt habe. Lass dein Gefäß von Jesus flicken, heilen, wiederherstellen. Die Verletzung, weißt du, wenn du Vergebung aussprechen kannst. Und da brauchst du oft Hilfe für, um das zu tun. Und die zweite Facette, die wir bei heilig oft wahrnehmen oder rein wahrnehmen, ist tatsächlich, der zweite Schritt ist, lass dich reinigen. Das erste ist, werde heil, lass dich wiederherstellen. Und das zweite ist, lass dich reinigen. Ich will euch ein Gefäß zeigen, was ich jeden Tag benutze. Das ist meine, mach keine Schleichwerbung, meine Thermokanne, Thermotasse. Ich fahre immer von Mainz nach Wiesbaden und ohne Verkehr brauchst du eine Viertelstunde. Mit Verkehr brauche ich meist eine halbe bis eine Dreiviertelstunde. Deswegen nehme ich immer meinen Kaffee mit und trinke den im Auto. Und weißt du, was das ist? Bei dieser Tasse siehst du von außen A, nicht was drin ist und B, siehst du gar nicht, wie sauber die ist. Und ich putze diese Tasse jeden Tag, bevor ich meinen Kaffee reintue. Meistens. Manchmal komme ich donnerstags heim, stelle die Tasse an die Spüle und irgendwie, ich weiß nicht warum, normal wird alles gespült, was dort landet. Aber Sabine, irgendwie hat sie einen Deal mit mir, den hat sie zwar noch nie gesagt, aber diese Tasse putzt sie nie. So finde ich dann manchmal am Montagmorgen diese Tasse dort stehen. Du riechst es auch nicht, sie ist ja schön dicht. Und dann mache ich sie auf und denke, oh, weil ich trinke Milchkaffee, das macht das Ganze nicht besser. Ja. Weißt du, auf welchen Gedanken ich noch nie gekommen wäre und gesagt hätte, ah, Paul ist nicht so schlimm, ist ja nur ein kleines bisschen ekelhafter Milchrest drin, gieß einfach den frischen Kaffee drauf und nimm ihn mit. Irgendwie ist der Gedanke mir noch nie gekommen. Aber tatsächlich gehen wir oft so mit dem um, was wir in uns hineinlegen. Da sind manchmal Dinge in unserem Leben, die nicht okay sind und die haben das Potenzial, alles, was hineingegossen wird, zu einer ekelhaften Suppe zu machen. Und dann wundern wir uns manchmal, wenn wir anfangen, das auszuteilen, dass da manchmal echt schlechte Worte, schlechte Stimmung aus uns hineinkommt und eigentlich, obwohl wir es aus tollem Herzen machen, es irgendwie nicht hinkriegen. Manchmal kann es sein, dass da irgendwie noch ein Rest in uns drin war, der die ganze Angelegenheit ziemlich eklig macht. Und das Gute ist, so wie der erste Schritt, sich zusammensetzen zu lassen, ist der zweite Schritt, sich reinigen zu lassen, auch ganz einfach. Auch wenn es für uns oft so eine schwierige Sache ist, weil wir haben einen Retter, der für uns gestorben ist, an diesem Kreuz, der alles bezahlt hat. Und es ist nur ein Gebet weg, zu sagen, Jesus, das lege ich dir jetzt hin, bitte vergib mir. Und deine Tasse ist wieder sauber. Und ich bin auch total schnell darin, die zu reinigen. und das ist so, ich glaube, manchmal versuchen wir als erstes in uns reinzugießen. Es läuft irgendwo raus. Wir suchen in uns reinzugießen und wir merken irgendwie, schmeckt das nicht, was drin ist. Hey, dann ist ein Gebet, was du beten kannst. Herr, zeig mir, an welcher Stelle ich deine Gnade brauche, damit das, was in mich reinkommt, zwar schon ein bisschen Geschmack von mir trägt und meinen Stil und was auch immer, aber nicht vergiftet wird und zu was Ekelhaftem wird, was keiner haben will. Die nächsten beiden Schritte sind eigentlich die, die mit Arbeit verbunden sind oder wo wir etwas tun können. Die ersten zwei sind wir angewiesen auf die Gnade Gottes, die er uns gezeigt hat. denn jetzt machen wir unser Gefäß auf. Oder ja, das jetzt nicht, ich zeige es lieber hier dran. Der dritte Schritt ist, lass dich füllen. Jetzt hast du einen hergestellten Becher, der sauber ist. Jetzt kannst du damit angeben. Wow, was für ein tolles Gefäß. Was für eine tolle Verpackung. Aber eigentlich, die Funktion bekommt sie erst, wenn etwas hineinkommt, was nicht aus dir herauskommt. Sondern wenn du dich füllen lässt. Denn der Schatz, der hineinkommt, soll nützlich sein für den Hausherrn und alles, was gut ist. Dieser Schatz soll in dich hinein. Und ich glaube, da musst du aufpassen, was lässt du in dein Leben hinein. Und das kannst du gut beeinflussen. Da brauchst du zwar manchmal Disziplin für, da brauchst du gute Routinen für, da brauchst du manchmal gute Grenzen für, aber da sind wir manchmal nachlässig. Wir lassen manchmal einfach alles in unser Leben hinein und dann wundern wir uns, was da in uns gelandet ist. Und das hat manchmal nichts damit zu tun, was noch an Resten drin war. Da darfst du glauben, wenn du ein Gebet betest, Herr, vergib mir, mach mich neu, dass er das tut. Und dann liegt es an uns, ein bisschen aufzupassen, darauf zu achten, was in uns hineinkommt. Er wird gefüllt. Gott möchte etwas hineinlegen in diesen Becher. Andere Personen möchten etwas hineinlegen in dich. Es gibt einen Wettkampf darum, was in dein Leben hineinkommt. Und ich will dir einfach sagen, hey, du hast eine gute Entscheidung getroffen, heute Morgen hierher zu kommen, weil ich gehe jeden Sonntag bei uns in die Kirche, weil ich weiß, das ist der erste Platz, an dem ich Woche für Woche etwas Gutes in mein Gefäß gefüllt bekomme. Das ist ganz einfach. Jede Woche einfach kommen, sein Herz öffnen und Gott aufnehmen. Du kannst auch selbst anfangen, sein Wort zu lesen. Wisst ihr, wie abgefahren es ist, dass wir glauben, dass ein Gott da ist, der persönlich etwas in unser Leben hineinlegen will? Wie abgefahren, er hat ein Wort uns gelassen, was nicht nur ein historisches Buch ist, sondern was anfängt zu dir zu sprechen, wenn du den Geist Gottes einlädst und sagst, erklär mir das. Und Gott will anfangen, mehr und mehr zu sprechen durch andere Personen in dein Leben hinein. Manche der Dinge, die in meinem Leben sind, sind nur da, weil ich Freunden, weil ich Pastoren, weil ich Leitern vertraut habe und sie etwas gesehen habe an meinem Gefäß, was ich nicht erkannt habe, was bei mir reinpassen könnte. Und ich bereit war, es zu nehmen, mich füllen zu lassen. Und auszuprobieren. Ich will dich ermutigen. Nimm das in Anspruch, weil oft füllt Gott auch nicht direkt so vom Himmel da rein, sondern da gibt es ein anderes Gefäß, was dir was abgeben will, was etwas hineingießen will in dich. Und das solltest du nicht verpassen. Und vielleicht solltest du auch an manchen Stellen vorsichtig sein, wo Menschen in deinem Leben sind, die einfach was reinlegen wollen, wo du merkst, das passt eigentlich nicht so. Es gibt einen Wettkampf, die ganze Werbeindustrie dreht sich darum, etwas in deinen Becher hineinzufüllen. Und ich glaube, Gott hat uns gemacht zu eigenständigen, zu starken Personen, die entscheiden dürfen, was in mein Leben hineinkommen darf. Hey, lass dein Gefäß füllen, weil das Schlimmste ist, wenn gar nichts drin ist. Wisst ihr, was das Schlimmste ist an einem Samstagmorgen bei uns? Ein leeres Nutella-Glas. Es gibt nichts, was für weniger Nütze ist und für mehr Ärger sorgt. Deswegen habe ich gestern Abend noch Nutella gekauft. Wie ein leeres Nutella-Glas. Das verspricht etwas und es ist nichts drin. Manchmal sind wir so darum bedacht, dass unser Gefäß von außen gut aussieht. Und dann gucken andere Menschen in unser Leben hinein und du hast so ein Bild von dir gemalt. Und sie gucken hinein und es kommt nichts. Das bedeutet nicht, dass du dein Gefäß hässlich kleiden musst oder so irgendwas, sondern es bedeutet, dass du darauf achten darfst, darauf achten sollst, dass da etwas in dein Leben hineingelegt wird, ein Schatz, der Menschen überrascht, wenn etwas aus dir herauskommt. Ich glaube, es ist wichtig, sich zu füllen mit den richtigen Dingen, sich zu connecten mit den richtigen Personen, die etwas in dein Leben hineinlegen können. Und der vierte Schritt ist dann ganz einfach, das Gefäß ist dafür da, etwas auszuschütten. Leere deinen Inhalt wieder aus. Und das hört sich einfach an, aber das ist oft der schwierigste Schritt, finde ich, von allen. Paulus schreibt an Timotheus hier am Ende von diesem Vers, 2. Timotheus 2, 21, wir sollen geheiligt sein, nützlich für den Hausherr und zu jedem guten Werk bereitet. Da soll ein Werk, da soll etwas aus uns herauskommen. Timotheus war so ein gutes Gefäß. Wir lesen und erfahren ein bisschen etwas als Hintergrund über seine Familie. Wir wissen, Paulus lobt den Glauben seiner Mutter und seiner Großmutter. Das heißt, Timotheus hatte Voraussetzungen, ein Gefäß zu sein. Paulus schreibt an ihn, ich ermutige dich dazu, die geistliche Gabe wirken zu lassen, die Gott dir schenkte, als ich dir die Hände auflegte. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich niemals vor anderen Menschen, unseren Herrn zu bezeugen. Ihr Lieben, ich glaube, jedem von euch hat Gott ein gutes Gefäß gegeben. Mag es groß sein, mag es klein sein, das ist egal. Gott legt etwas hinein in dein Leben. Und manchmal ist es dann die Entscheidung zu sagen, ich gieße es wieder aus. Ein kleines Gefäß muss manchmal sehr schnell sein. Das große Gefäß kann manchmal länger sammeln. Dann auf einmal vielleicht in mehrere gießen. Aber Gott ist es total egal, was du bist. Aber weißt du, wie schwer es manchmal ist, wenn du dich richtig gut gefüllt bist, fühlst? Wenn du dein Gefäß wiederhergestellt hast? Wenn du die Lücken hast schließen lassen? Wenn der Geist Gottes etwas in dich hineingelegt hat? Und du dann eine Gelegenheit siehst zu geben, weil du leerst dich aus. Weißt du, so oft beten wir das Gebet, habe nutze mich. Und wenn er uns benutzt als Becher und uns ausgießt, dann fühlen wir uns manchmal auch benutzt. Aber dann bedeutet das nicht, und manchmal benutzt Gott auch andere Personen, die uns Aufträge geben und sagen, leer dich aus. Und du fühlst dich danach ausgeleert, leer. Dann ist weder Gott daran schuld, noch die Person, die dir den Auftrag gegeben hat, vielleicht der Leiter, der gesagt hat, kümmere dich darum. Sondern es ist deine Aufgabe wieder zu sagen, ich nehme ein Gefäß, fülle es neu her. So oft verharren wir darin, weil es fühlt sich so gemütlich an, so gut an, wenn wir gefüllt sind. Aber Gott hat uns gemacht, das auszugießen, so wie Jesus es selbst getan hat. Sein Leben war gefüllt vom Heiligen Geist. Er hatte einen Dienst laufen. Er hatte, weißt du, er war jemand. Aber Gott hat ihm gesagt, leere dein Leben jetzt aus. Für jeden auf dieser Welt, der kommen wird. Und Jesus, er hat sich wahrscheinlich benutzt gefühlt in dem Moment. Aber Gott hat ihn wieder auferstehen lassen. Er hat ihm die Ehre gegeben, die über jeden Namen geht. Und er wird uns begrüßen eines Tages und du wirst ihn sehen in aller Pracht. Aber deswegen will ich dich ermutigen, wenn du dich richtig gut und gefüllt fühlst, dass du dir auch dann die Frage stellst, hey, wem kann ich das weitergeben? Was ist meine Gelegenheit, mich auszugießen? Der Inhalt von deinem Gefäß ist nämlich zuallererst gar nicht für dich bestimmt. Es bleibt immer etwas in dir. Aber zuallererst ist es da, dass du es neu ausgießt in jemand anders. Selbst zum Diener wirst. Ich weiß nicht, an welcher Stelle du heute stehst. Aber ich will dich ermutigen, das Wort zu nehmen, was Gott heute zu dir gesprochen hat. Und ich will euch ermutigen, vielleicht können wir kurz aufstehen. Ich würde gern für euch beten. Ich weiß nicht, an welcher Stelle du stehst. Manche Personen sind hier heute Morgen und du wirst gleich die Chance haben, zum allerersten Mal überhaupt dein Leben wiederherstellen zu lassen, indem du deinen Retter in dein Leben einladen kannst. Vielleicht hast du eben, als ich gesprochen habe, Stellen gesehen in deinem Leben, wo immer wieder etwas rausfließt. Hey, dann will ich dich einladen, sprich dieses Gebet mit mir jetzt und komm zu Jesus. Aber verpass nicht vielleicht jemand mit hineinzunehmen, dich zu verstärken an der Stelle. Vielleicht bist du schon lange trocken und dir sind Dinge eben aufgefallen, wo du sagst, an der Stelle muss ich wirklich was ändern, weil da fülle ich noch nicht mal bewusst immer wieder ziemlich viel Müll in mein Leben hinein. Dann nimm dir doch eine Sache vor, mit der du etwas Gutes hineinfüllen willst. Und vielleicht sind dir Gelegenheiten jetzt wahr, klar geworden, an denen du etwas weitergeben darfst. Dann will ich dich ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Vater, ich danke dir, dass du hier bist, Herr. Ich danke dir, dass du redest durch deinen Geist. Ich danke dir, dass du jetzt, Herr, Leben wiederherstellen willst, Herr. Dass du jetzt Menschen zusammensetzen willst, Herr. Du bist gekommen, du hast dein Leben gegeben, Herr. Dass wir wiederhergestellt werden, dass wir erneuert werden, dass unsere Heilung, dass unsere Wunden geheilt werden. Setze uns zusammen, Herr. Vater, du siehst, wie viele Personen heute Morgen trocken gelaufen sind, Herr. Und ich bitte dich, dass du neu ausgießt, Herr. Von deinem Geist, von neuer Hoffnung, neuer Motivation, neuer Kraft, neuer Zuspruch, einen neuen Blick auf das Leben, was du uns gegeben hast. Herr, wir leben nicht umsonst hier, nur für uns, Herr. Sondern du möchtest etwas in uns legen, was wir weitergeben, Herr. Bitte ich, dass du in dieser Woche uns Gelegenheiten zeigst, Herr, an denen wir Menschen segnen können, Herr, indem wir einfach von dem weitergeben, was in uns liegt, ohne Angst zu haben, dass wir etwas verlieren, weil du kümmerst dich um uns. Du füllst uns immer wieder neu, füllst die Lücken auf, die wir lassen, mit neuer Kraft, Herr. Wenn wir hier stehen, will ich eine entscheidende Frage stellen und vielleicht ist es deine Frage heute Morgen. Meine Frage an dich ist, kennst du diesen Jesus schon persönlich? Hast du ihn schon mal eingeladen in dein Leben? Weißt du, die ganze Geschichte mit dem Glauben, egal wie viel du weißt, ich frage dich nicht, kennst du die Bibel, kommst du regelmäßig in die Kirche, ich frage dich nicht, weißt du etwas über Jesus, sondern ich frage dich, ist er dein Freund? Ist er dein Retter? Hast du ihn eingeladen in dein Leben? Weil er wartet auf deine Einladung. Solange du ihn nicht einlädst in dein Leben, bleibt die ganze Sache reine Theorie. Aber er ist interessiert an dir. Mein Leben hat sich vor 20 Jahren verändert, als ich dieses Gebet gewagt habe und gesagt habe, Jesus, komm in mein Leben, werde mein Retter. Ich will das annehmen, was du für mich getan hast. In dem Moment haben sich in meinem Kopf die Sachen gar nicht mehr so sehr darum gedreht, warum und wie die Dinge sind, weil ich auf einmal eine Person, eine Freundschaft, einen Retter gefunden hat, der mein Leben verändert hat. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und hast noch nie ein Gebet gebeten, gebetet, was ihn einlädt in dein Leben, dann hast du in einem Moment die Chance, das zu tun. Vielleicht bist du heute Morgen auch hier und du merkst, du warst mit Jesus unterwegs, aber irgendwo auf dem Weg hast du es verloren und diese Beziehung hat er nicht beendet, aber du bist irgendwo abgebogen und diese Beziehung ist verloren gegangen. Hey, kein Problem, er ist heute Morgen hier und er wartet auf deine Einladung, zurückzukommen in dein Leben. Ich würde es gern gleich so machen, einfach um dir diese Entscheidung vor ihm zu ermöglichen, dass wir alle im Raum gleich die Augen schließen. Und dann werde ich fragen, ob du das bist heute Morgen, der ihn in sein Leben einladen will, der sagen will, Jesus, komm in mein Leben. Komm zum ersten Mal oder komm zurück in mein Leben. Und während alle die Augen geschlossen haben, will ich bis drei zählen. Und bei drei hast du die Chance, kurz dich zu melden, damit ich weiß, mit wem ich beten darf. Aber dieses Zeichen ist weniger für mich als für Gott selbst. Denn er wartet darauf, er bricht nicht einfach in dein Leben ein, aber er will dir helfen und er will dein Retter werden. Wollen wir das tun? Lass uns alle die Augen schließen. Und ich zähle bis drei. Eins, Jesus liebt dich. Zwei, das ist dein Augenblick. Jesus ist jetzt hier. Und drei, wenn du das bist, dann streck deine Hand weit nach oben, um ihn einzuladen, jetzt in dein Leben. Gib ihm ein Zeichen, dass du das bist. Danke, ich habe dich gesehen. Ist noch jemand hier heute Morgen? Vielen Dank, ich habe dich gesehen. Ist noch jemand hier heute Morgen, der sagt, Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Komm, verändere es, berühre es, mach mich neu. Dann streck deine Hand nach oben, um ihm zu sagen, hier bin ich heute Morgen. Ihr Lieben, lasst uns ein Gebet beten zusammen. Ich bete es vor und wir alle beten zusammen es nach mit den Personen, die sich gemeldet haben. Und das ist das Gebet, was das ausdrückt, was du eben in deinem Herzen ihm schon gezeigt hast. Jesus Christus, ich brauche dich. Ich lade dich jetzt in mein Leben ein. Rette mich. Vergib mir. Mach mich neu. Ich will dein Kind sein und dir nachfolgen. Danke für dieses neue Leben, was jetzt vor mir liegt. Danke für deine unfassbare Liebe für mich. Danke, dass ich niemals mehr alleine bin, sondern dass ich jetzt einen Retter und Erlöser gefunden habe. Amen.